Bevor wir jetzt gleich anfangen, hast du irgendwas, was du unbedingt erzählen willst heute?
Nee, eigentlich nicht.
Weil wir
Also.
stehen nämlich echt so ein bisschen dann vor dem Problem, glaube ich, dass wir jetzt dreimal hintereinander gewonnen haben und man gar nicht so genau weiß, was man dazu also erzählen soll, weil eigentlich ziemlich viel geil war, oder?
Ja, genau. Also das ist, also wir müssen uns irgendwas suchen, über das wir motzen können, weil das kann ja nicht angehen.
Ne. Naja, wir können ja trotzdem einfach mal anfangen, wenn du ready bist.
Ja, desto eher bekomme ich was zu futtern.
Ja, gut, da hast du auch wieder recht.
Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rin zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh,
mehr Bier, bitte.
Na, das war wohl nichts.
Hallo David, bist du irgendwo da draußen?
War das jetzt das berühmte NASA-Signal, mit dem sie nach den Aliens suchen?
Vielleicht, da können wir uns nachher noch mal drüber unterhalten. Aber erstmal geht es heute darum, wie geht's dir, David?
Ich habe Montag, so allgemein, Montag, oder meinst du jetzt speziell auf Hertha bezogen?
Naja, nach so einem glorreichen Sieg am Wochenende in Köln, Auswärtssieg, drittes Spiel in Folge gewonnen, muss es einem doch sensationell gehen, oder nicht?
Fußballtechnisch ja. Da hab Gratulationen bekommen, haben sich alle für mich gefreut. Ist doch super.
Du hast Gratulation bekommen. Bevor ich die wilde Geschichte, die ich erlebt habe am Wochenende nach dem wunderbaren, fantastischen Sieg, bevor ich das schnell erzähle, erstmal willkommen alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zur Folge Nummer 36, meine ich schon. Alter Schwede, so lange haben wir schon miteinander ausgehalten. Geil.
Ja, fast, also es fühlt sich an wie 10 Jahre verheiratet.
Wie 10 Jahre lebenslänglich, hast du echt recht.
Ja.
So, meine großartige Geschichte. Kaum gewinnen wir mal drei Spiele hintereinander, muss man sich schon wieder alles Mögliche bieten lassen. Ich war ja am Wochenende dann nach dem Spiel noch auf einem Geburtstag eingeladen. Und das war eigentlich ein sehr gesitteter Geburtstag, so mit Mohnkuchen und veganer Ochsenschwanzsuppe. Und ich habe mir gedacht, na komm, trinkst du zur Feier des Tages mal so richtig Leben auf der Überholspur mäßig?
Moment,
Was?
Moment, Moment.
Ja.
Was ist vegane Ochsenschwanzsuppe?
Ja, das kann dir passieren, wenn du auf die falschen Geburtstagspartys gehst und vorher nicht nachfragst, was es zu essen gibt.
Gott.
Nein,
Eieieiei.
nein, kleiner Scherz. Nein, aber war wirklich vegan. Aber der Haushalt hat nicht gegeizt mit, sagen wir, kleinen Frotzeleien. Weil wir ja jetzt wieder relevant sind, ne, muss man sich selbst in einem St. Paulianer Haushalt gleich wieder was gefallen lassen. Es war natürlich für mich mit meinem Pfefferminztee, war natürlich noch eine einzige Tasse verfügbar. Und die hatte natürlich das FC St. Pauli-Logo drauf. Ne? Ja, genau.
Ja, nee, ist klar. Die sollen mal besser aufpassen, dass sie nicht selber absteigen.
Ja, aber ehrlich, ich glaube, die haben mit Glück gestern irgendwie noch einen Punkt geholt. War das nicht irgendwie so? Ich habe das nicht gesehen, aber.
Ich habe es auch nicht gesehen.
Ja.
Also ganz ehrlich, in dem Moment, wo mich St. Pauli interessiert, kannst du mich auch einliefern.
Ja, ne, hast recht.
Das ist.
Lass uns zu den schönen Dingen des Lebens zurückkehren. Und bevor wir jetzt gleich wirklich über Hertha sprechen, will ich nur einmal kurz erwähnt haben, ich bin ja auch Eishockey-Fan und du ja so ein bisschen zumindest Sympathisant, richtig?
Richtig.
Der großartige Alexander Ovechkin hat gestern das 895. Tor in der NHL-Geschichte geschossen. In seiner persönlichen Karriere. Geil, ne?
Mehr als Wayne Gretzky, richtig?
Eins mehr als Gretzky hat ihn überholt. Ich habe bei Ovechkin, ich habe das vorhin tatsächlich nochmal gegoogelt, ne? Der spielt ja seine ganze NHL-Karriere seit 2005 bei den Washington Capitals. Vorher war mal natürlich, kam halt aus, natürlich aus Russland, hat für Dynamo Moskau gespielt, aber der spielt wirklich seine ganze komplette Karriere. Er ist jetzt 39 bei den Washington Capitals. Und jetzt hat er gestern wirklich gegen die New York Islanders das 895. Tor geschossen. Und der Jubel war geil. Kannst du dich noch an Jürgen Klinsmanns Diver erinnern?
Ja.
Und das hat er auf dem Eis gemacht. Das war sensationell. Er wird das hier nicht hören, aber ganz ehrlich, Ovi, du bist der Allergrößte. Herzlichen Glückwunsch, hast du wohl verdient. Geiler Typ. So, Hertha.
Ja, das ist eine alte Dame aus dem Berliner Westend, die ganz viel, ganz großartige Scheiße baut und jetzt irgendwie 3 Spiele in Folge gewonnen hat und ich weiß nicht warum und es weiß keiner warum und es ist alles sehr, also ich will nicht sagen mysteriös, aber alles sehr verdächtig.
Es ist auf jeden Fall verdächtig. Ich vermute dahinter 2 Drahtzieher.
Oha.
Du ja eigentlich auch, oder?
Jetzt sind wir schon bei den Verschwörungstheorien.
Die 2 Drahtzieher für diesen wunderbaren Aufschwung unserer alten Dame, die dann wirklich nochmal, ich sag mal, was?
Die Illuminaten und die Freimaurer.
Ja, nein. Ich wollte eigentlich eher auf unseren großartigen Trainer Stefan Leitl und unseren großartigen Assistant-Trainer, wie heißt der Mann eigentlich mit Vornamen? Ich hab's schon wieder vergessen.
Andrei Mijatovic.
Danke. Und naja, ich würde sagen, die beiden sind die Drahtzieher des Erfolgs. Und jetzt gleich können wir gleich nochmal richtig Grüße nach Zeven aussprechen. Es ist doch wohl vollkommen klar, dass immer noch Fjell die Schuld daran hat, dass Winkler das Tor nicht gemacht hat in dieser 1000-prozentigen Szene jetzt gegen Köln. Ne?
Selbstverständlich, der ist selbst daran schuld, dass ich heute Morgen nicht aus dem Bett
gekommen
bin.
Natürlich.
Der ist, weil der hat den Montag erfunden. Also, das ist doch gar keine Frage. Also.
Bevor wir gleich zum Spiel kommen, ne? Ich hatte mir was Feines überlegt, weil wir ja auch die Anforderung haben, also sagen wir mal, die Hälfte der Zuhörer möchte, dass ich singe und die andere Hälfte möchte, dass du singst. Nein, die möchten, dass gar nicht gesungen wird. Egal. Ich hatte mir überlegt, dass ich ab jetzt immer meine Hertha-Laune in einen Song verpacke. Ist das für dich okay, David?
Weißt du, nach 10 Jahren Ehe lernt man, die Fehler des Partners zu akzeptieren.
Ja, genau. Und einfach betreten zur Seite zu gucken, wenn es dann losgeht, ne? Und es einfach über sich ergehen zu lassen.
Oder man mischt gemahlenes Glas ins Essen.
Das ist aber auch hart. So, die Laune des Tages nach diesem fantastischen Umschwung unserer Hertha ist doch ganz klar der Song Love is in the Air von John Paul Young. 1977. Du bist dir sicher, dass du mich nicht unterstützen möchtest, ja?
Ja.
Gut, ich frage dich jetzt noch einmal, möchtest du mich wirklich nicht unterstützen?
Nein, Folge 50.
Okay, so, ich fühle mich wie folgt. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air. Und so weiter und so fort. Jetzt hört unter Garantie niemand mehr zu. Ich habe sie alle weggesungen. Oh, ich höre Applaus. Dankeschön.
Bitteschön. Das war ja nicht ganz so beschissen wie sonst.
Am Ende unseres kleinen Podcasts bin ich so weit, dass ich auf dem Hamburger Kiez in der Karaoke-Bar auftreten kann. Ich singe mich langsam ran.
Mutig. Deal.
Deal. So, jetzt Deal. Aber wirklich zu Hertha.
Hey, Folge 50 live aus der Karaoke-Bar vom Kiez.
Das wird geil. Mit wunderbaren Außenmikrofonen, das wird toll. Genau. Ich weiß gar nicht, warst du da mal drin? Da sitzt ja so ein dicker Samoaner an den Turntables.
Nee.
Das ist wirklich lustig, da müssen wir mal hingehen. Da müssen wir mal gemeinsam hingehen. Da kann man sich fürchterlich einen auf die Lampe schütten und dann wirklich die abstrusesten Songs, die du lange vergessen hattest und die wahrscheinlich auch vollkommen zu Recht in Vergessenheit geraten sind, die werden da wieder ausgepackt und die kann man dann mittrellern. Das ist wirklich toll dann. Aber egal, jetzt kommen wir aber wirklich zu Hertha.
Also ich muss ja eh noch die Chicken Wings bei Hooters essen. Also
machen wir in einem Abwisch. Ja.
Ich bin hier gerade sehr irritiert, weil der AC Milan Magnet, den ich hier mitgebracht habe aus Mailand, der will nicht so recht an meinem Kühlschrank halten. Der rutscht immer runter.
Das was ist denn deutet das? Auf Abstieg hin für die nächste Saison.
Ja, wahrscheinlich. Ne?
So, wie hat dir denn das Spiel gefallen gegen Köln?
Erst sehr, sehr gut. Dann zwischendurch immer wieder sehr, ja, und zum Ende hin ging es dann tatsächlich auf die Pumpe, weil das war dann etwas zu spannend für meinen Geschmack.
Ja, das stimmt. Also wir haben uns hinten raus natürlich wieder fabulös hinten reingestellt und Toni Leistner hat ja mal wieder, eigentlich im Grunde genommen wie beim Pokalspiel, ne, hat er ja hinten auch alles rausgegrätscht, rausgeköppt. War eine Bombenleistung von ihm, aber dazu kommen wir gleich noch. Ich gebe dir grundsätzlich recht, dass es phasenweise auch Momente gab, ne, und wir wollen jetzt natürlich nicht meckern, aber es gab schon phasenweise, wo uns natürlich der Zugriff so ein bisschen gefehlt hat. Aber ich denke, kann man natürlich auch irgendwie hinten anstellen, weil wir immerhin gegen den Tabellenführer gespielt haben. Und ich finde, insgesamt war die Leistung Bombe.
An dieser Stelle möchte ich ganz kurz den Kicker zitieren. Naja, irgendwie nach dem Motto, es war ein hochspannendes Spiel, aber das konnte spielerische Defizite nicht übertünchen.
Oha, das stand im Kicker.
Ah, hier, genau, bei der Spielnote 2,5. Ein spannendes Spiel mit vielen Torraumszenen, das allerdings gewisse fußballerische Mängel nicht überdecken konnte.
Was sind das denn für Sausäcke, sag mal?
Weiß ich nicht, der Schiri hat auch schon wieder 2,0 gekriegt. Also,
was ist denn mit denen los? Das war mal ein absolutes Fachblatt. Was ist denn das für eine Yellow Press geworden? Unglaublich.
Ich bin sicher, im Impressum steht mittlerweile Springer oder sowas. Ja. Aber ey, Toni Leistner, Spieler des Spiels, 1,5.
Ja, eben. Zu Recht, vollkommen zu Recht. So, worauf ich hinaus wollte. Ich fand, dass wir wirklich in den, sagen wir mal, in der ersten halben Stunde die deutlich spielbestimmende Mannschaft waren und vollkommen das Heft in der Hand hatten. Köln hat mal so ein bisschen zaghaft, glaube ich, irgendwie nach 10 Minuten mal so versucht, nach vorne zu spielen. Vor allem über diesen, wie heißt der, Paccarada, glaube ich?
Paccarada, ja.
Der immer relativ ambitioniert und der offensichtlich da auch technisch einiges am Ball kann bei denen. Aber so richtig haben die uns in der ersten halben Stunde überhaupt nicht unter Druck gesetzt. Und ich bin da voll auch das erste Mal seit langer Zeit bei dem Sky-Kommentator gewesen, der dann auch wirklich gesagt hatte, dass Hertha die bessere und gefährlichere Mannschaft ist. Und man jetzt wirklich eine ganz andere Energie in der Truppe sieht und nach der Systemumstellung und dass man ganz deutlich Leitls Handschrift sieht. Und das ist ja im Grunde genommen das, was wir jetzt seit 5 oder jetzt natürlich 6 Spielen ja schon gesagt haben. Die Mannschaft tritt ganz anders auf, die spielt komplett anders, ne?
Genau das wollte ich gerade erwähnen. Bevor man jetzt sagt, die erste halbe Stunde, die Aufstellung, die war mal wieder dieselbe in diesem, ich glaube, 3-5-2 kann man es nennen, also eher so 3-3-2-2, wie auch immer. Und es waren auch wieder die letzten, nicht die letzten, dieselben Spieler, bis auf das Seevolk in die Innenverteidigung gerückt ist und dafür Winkler links außen gespielt hat.
Genau.
Nicht ganz so prickelnd, aber ne, kommen wir noch dazu. Aber wir haben jetzt anscheinend die Aufstellung gefunden, die für uns wirklich gut funktioniert.
Ja, absolut richtig.
Mit der Startelf, die für uns gut funktioniert.
Genau.
Und nicht hier durchtauschen und da und hier und naja.
Ja.
Ja.
Also was ich am allerbesten finde, wir haben natürlich irgendwie letzte Woche da auch schon drüber gesprochen, aber ich finde an dieser Systemumstellung gerade im defensiven Bereich wahnsinnig schlau gemacht, dass wir zwar grundsätzlich eine Dreierkette haben, aber dann eben mit den beiden zurückfallenden Außen dann eben teilweise in eine Fünferkette zurückfallen und davor immer diese ballhamsternden Sechser oder Sechser und Achter haben, die damit zurückkommen. Und dann eben doch auch relativ tief teilweise stehen, also relativ tief, ist ja auch ein geiler Satzbau. Na egal. Was denn?
Relativ tief.
Ja, relativ tief, naja. Was auf jeden Fall denn zur Folge hat, dass wir für unsere schnellen Jungs vorne, ne, im Umschaltspiel dann eben einfach auch Raum haben, damit eben Leute wie Scherhand oder Reese oder dann auch natürlich Winkler in Phasen oder Maser dann schnell das Mittelfeld überbrücken können. In dem System vorher, ne? Hatten wir bei Ballgewinn, standen wir eigentlich meistens schon irgendwo auf der Mittellinie und dann hast du überhaupt gar keinen Platz mehr nach vorne gehabt. Und glaube, dass das auch so ein Hauptproblem gewesen, warum wir es nicht geschafft haben, mal hinter die Abwehrkette der Gegner immer zu kommen. Wir haben da vor ein paar Folgen, das ist schon lange her, haben wir da tatsächlich mal drüber gesprochen, weil Scherhand eine ganze Zeit lang meistens, wenn er den Ball das erste Mal angenommen hatte, war er schon auf Höhe der Torauslinie. Und solche Momente hast du jetzt einfach gar nicht mehr, weil der Mann, wie du immer so schön sagst, Wiese vor sich hat, so wie die anderen eben auch. Und das kommt eben durch diese defensive Grundabsicherung. Und das Umschaltspiel wirklich meistens erst ab der eigenen Hälfte irgendwo so auf der Sechser, auf der Halbposition hinten eigentlich abfeuert. Und das kommt uns extrem entgegen. Und da finde ich, haben die Jungs auf der Trainerbank allen Applaus verdient, haben sie super erkannt, haben sie geil umgebaut und die Mannschaft setzt das top um.
Ja, und wir versuchen ja auch nicht mehr mit so mit, das Ganze mit so einem klassischen Flügelspiel, weil du hast halt vorne keinen Mittelstürmer in dem Sinne.
Ja.
Sondern versuchst es wirklich über dieses Umschaltspiel schnell vertikal nach vorne.
Ja.
Und los geht's. Also da werden jetzt keine dämlichen Flanken mehr aus dem Halbfeld geschlagen.
Genau.
Weil da steht ja eh keiner. Aber diesmal wissen auch alle, dass da, also ich meine, vorher stand da auch nie einer.
Ja.
Aber jetzt ist es, soll es auch so sein, dass da keiner steht.
Genau, jetzt wird der ganze Quatsch einfach unterlassen.
Genau.
Ich fand, den Fußballgott aus Neapel war sein bestes Spiel, meiner Meinung nach. Demme, richtig geil gewesen. Kommt langsam so ein bisschen rein, ne? Hatte ja auch viele Verletzungen. Wir haben auch oft über ihn hergezogen, also vor allem ich.
Zwei Gehirnerschütterungen.
Ja. Ich muss aber sagen, es war echt ein feines Spiel von ihm. Der hat sich wirklich viel angeboten. Der hat viel auch, ich sag mal so, entscheidende Pässe Richtung Tempowechsel gespielt. Sehr viele Körpertäuschungen und er hat mir wirklich im Zusammenspiel mit Maser extrem gut gefallen. Und die beiden hatten, ohne jetzt zu übertreiben, aber in meinen Augen wirklich Bundesliga-Niveau in dem Spiel. Was sie da gespielt haben in der Mitte, das war wirklich Chapeau. Ja.
Ja, ich möchte dazu noch mal den Kicker-Kommentar zum letzten Spiel zitieren. Ey, ey, Gott. Das hier ist keine Werbesendung, ja. Zum ersten Mal war Hertha nicht schlechter als die Summe ihrer Teile.
Ja.
So. Das setzt sich jetzt fort. Sie sind jetzt besser als die Summe ihrer Teile, beziehungsweise sie können jetzt endlich ihr Potenzial abrufen. Anscheinend steht da jetzt jemand an der Seitenlinie, der Ahnung hat. Wer hätte das voraussehen können? Ja. Ach ja, wir. Irgendwann letztes Jahr im Oktober oder sowas.
Genau.
Aber ist ja egal. Nee. Ach, da reite ich in 5 Jahren noch drauf rum.
Lass uns da weiter drauf rumreiten. Wir kommen nachher sowieso noch zur Leitl-Tabelle. Die fand ich auch geil, aber lass uns auch jetzt direkt mal über Winkler sprechen, weil du ihn gerade schon versucht hattest einzubauen. Ich fand ihn anfangs des Spiels oder sagen wir mal defensiv in den ersten 20, 30 Minuten nicht so wirklich gut. Ich fand ihn tatsächlich ehrlicherweise genauso überfordert wie letzte Woche auch noch, wo er gerade im Zusammenspiel mit Seevolk da hinten links wirklich im Raum überhaupt nicht wusste, wann er mitgehen muss mit seinem Außenspieler, wann er übergeben muss, wann er nach innen zieht, wann er stehen bleiben soll, ist offenbar auch darin begründet, dass der Mann das halt einfach noch nie wirklich gespielt hat. So, das kann man ihm nicht vorwerfen.
Richtig.
Schlussendlich war es aber, hat er sich da irgendwie reingefunzt in diesem Spiel. Ich fand, dass der mir hinten irgendwann deutlich besser gefallen hat, als er mir dann vorne gefallen hat. weil er unabhängig von dieser Szene, die er natürlich hatte, über die wir halt alle uns die Haare gerauft haben, und ich glaube, Fabi Rehse ihn, wenn man den dabei beobachtet hat, nach diesem Chipball auf ihn, wo es eigentlich physikalisch ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass der Ball nicht von Winkler ins Tor geschossen wird. Er es aber trotzdem irgendwie schafft, den Ball, ich glaube, er hat ihn nicht mal berührt. Hat er ihn überhaupt berührt? Ich glaube nicht.
Ja, irgendwie schon, also das ist, hat er.
Ja, völliges Luftloch auf jeden Fall geschlagen. Und Rehse sah aus, als ob er jetzt wirklich zu ihm rübergeht und ihm einfach eine aufstreicht. So sah es halt aus, ne?
Der hätte er mal machen sollen. Ja. Also hätte er dafür jetzt auch verdient.
Ja.
Aber wie du schon sagst, der Mann ist gelernter Außenstürmer.
Ja.
Man darf nicht vergessen, in unserer Akademie spielen auch alle Teams 4-3-3.
Ja.
Da gibt es diesen Außenstürmer. Das hat er auch als Profi immer gespielt. Und jetzt ist er auf einmal Schienenspieler, muss nach vorne, muss nach hinten, die ganze Seite beackern. Das ist was komplett anderes. Und anscheinend hat er da so noch Probleme, beides zu können, im gleichen Maße.
Ja.
Anscheinend hat er wirklich dann so Probleme, sich umzuschalten und kann dann entweder nur offensiv oder nur defensiv denken.
Ja.
So, das ist aber ein Lernprozess, der Mann ist noch jung, ich denke, er wird das hinbekommen. Das Spiel war jetzt tatsächlich nicht so pralle von ihm grundsätzlich, aber er wird es hinbekommen, denke ich.
Was hat der Kicker denn dafür eine Note gegeben eigentlich? Das würde mich mal interessieren.
3,5. Mhm.
War er damit der Schlechteste oder hat der Kicker noch jemanden drunter gehabt?
Bei Hertha der Schlechteste. Mhm. Okay. Ja, Moment, ich gucke gerade bei den Einwechslungen. Ach nein, stimmt gar nicht. Scherhand war noch schlechter, 4,0.
Vermutlich aber auch nur deshalb, weil Scherhand insgesamt noch unauffälliger war, ne?
Ja, das finde ich aber auch in den letzten Spielen, also was ich gesehen habe, der arbeitet da vorne mit,
ja.
Hat jetzt aber nicht mehr so diese 1-gegen-1 Situation, wo er dann irgendwie drei Spieler auf sich zieht und alle Augen auf ihn gerichtet sind, ja. Sondern ist eher mehr so der Unterstützer von Riese.
Ja, genau.
Dass er Leute, also dass er quasi, also nicht mal mit dem Ball, meine ich, sondern er schafft Räume für Riese.
Ja, genau.
Weil die Verteidigung sich auch auf ihn konzentrieren muss. Und dadurch hat er nicht so viele Chancen, nicht so viele Aktionen. Aber ich glaube, er ist da vorne schon ziemlich wichtig.
Ja, genau. So als Unruheherd und als athletische Leichtlaufgazelle. Weil er dann Leute wie Heinz, die eigentlich nur über ihre Substanz kommen, dann natürlich an den Rand des Wahnsinns bringt. Ne? Weil ich glaube, es ist wahnsinnig schwer im Raum, also jemanden wie Scherhand im Raum zu verteidigen. Ne? Wenn du aufgerückt, wenn Hertha so wie in dem Spielsystem vorher komplett aufgerückt ist auf die Abwehrkette, dann dürfte Scherhand sehr leicht zu verteidigen sein, weil er, habe ihn ja schon mal irgendwann das One-Trick-Pony genannt, weil er natürlich irgendwie immer den gleichen Move und den gleichen Trick macht. Aber wenn der eben aus der Tiefe kommt und sein Speed aufbaut, dann haben, glaube ich, schon sehr viele Innenverteidiger Probleme, da einfach mitzugehen. Ne? Und man hat das in einer Szene gesehen auch, das ist eigentlich fast auch so ein bisschen die einzige Szene, wo ich mich wirklich irgendwie an Sherry, wie ich ihn ja nenne, erinnern kann. Das war irgendwann in der zweiten Halbzeit, als er irgendwann dann doch mal auch wieder von links nach rechts gezogen ist und eigentlich auch noch hätte durchstecken können, aber dann, weil er so wenig Chancen hatte, sich gedacht hat, komm, ich will jetzt einfach probieren und dann draufgeballert hat und der Ball, ich weiß nicht, 35 Meter übers Tor, am Tor vorbeigegangen ist. Weißt, kannst du dich an die Szene noch erinnern?
Ja.
Ja, war so ein bisschen exemplarisch für ihn, ne? Aber wie gesagt, ich finde nicht, dass er eine 4 beim Kicker verdient hat oder 4,5. Weil.
Nee, 4,0.
4,0, so, weil er, wie wir gerade schon gesagt haben, ich glaube, sehr viel Unruhe stiftet und eigentlich doch meistens anspielbereit war und schon in die Räume oder in die Situation gegangen ist, wo er eine gewisse Relevanz fürs Offensivspiel hatte. So, finde ich 4 irgendwie ein bisschen wenig, aber nun gut.
Ich glaube, vorher war, also im alten System war auch das Problem, es wussten alle, okay, da auf dem linken Flügel, da ist der starke Spieler.
Ja.
Erst Riese war verletzt, dann Derry, so, und konnten sich dann einfach auf den konzentrieren, weil vom rechten Flügel kam sowieso nichts bei uns.
Ja.
Die ganze Saison durch nicht. Und jetzt haben sie halt 2 da vorne. Und auch wenn jetzt Riese die ganzen Tore macht, sie wissen auch, Derry kann was und ist gefährlich. Und alleine dadurch zieht er dann halt einen zweiten Verteidiger auf sich.
Ja.
Oder zumindest einen quasi Manndeckung. Und dadurch hat Riese Raum und kann jetzt, das wievielte Tor war das 6. in 4 Spielen oder so?
Ja, genau.
Also, ja, 4,0, ja, weil, wahrscheinlich, ja, weil er selber nicht so viele Aktionen hat. Aber er ist da fürs Gesamtgefüge, für den Torerfolg sehr, sehr wichtig, glaube ich.
Ja, denke ich auch. Mich würde mal interessieren, und das kann man, glaube ich, beim Kicker kannst du ja nicht die Einzelstatistiken der Spieler aufrufen. Mich würde aber für das Spiel echt mal interessieren, wie viele Kilometer
Doch, kannst du.
Okay, wie viele Kilometer sind Scherhan und Winkler gelaufen? Kannst du das auf die Schnelle sehen? Ich würde nämlich mal behaupten, dass die extrem viel unterwegs waren.
Nee, Moment, das Dominik Heinz, hatte ich schon erwähnt, dass Dominik Heinz mein absoluter Lieblingskölner ist, von meinem absoluten Lieblingsverein.
Finde ich auch richtig schlimm, also wirklich, das ist so ein schlimmer Typ.
So, Derry Scherhand ist gelaufen 8,5 Kilometer.
Klingt sehr wenig.
Tatsächlich, ja, aber Moment. Ja, in 72 Minuten, ne? Da wurde ja, er ausgewechselt.
Gut. Und Winkler?
Warte, lass mich mal kurz die 20 Ballkontakte, 5 gespielte Pässe, davon 100 angekommen. Mhm. Hm, 2 Dribblings, beide gescheitert. 7 Zweikämpfe, davon 43 gewonnen. 2 Luftzweikämpfe gewonnen. Einmal am Absatz gestanden. Also es war tatsächlich relativ unspektakulär. Mhm. Aber wie gesagt, allein dadurch, dass er auf dem Feld steht, schafft er schon Räume. So, Winkler hatte 83 Minuten knapp 11 Kilometer abgerissen.
Ja, genau, weil das ist natürlich 53 auch das,
Ballkontakte.
Das ist nämlich knochenzehrend, ne? Wenn du von da hinten links immer irgendwie mit nach vorne hasseln sollst, da glaube ich, merkst du nächsten Tag, was du getan hast. Und alleine deshalb finde ich, dass Winkler eigentlich eine bessere Note verdient hätte als diese 3,5. Er hat ja bis zuletzt sich in dieses Spiel wirklich reingearbeitet, reingekämpft. Wie gesagt, die ersten 20 Minuten fand ich noch nicht so prickelnd, aber dann kam der immer mehr. Und das wollte ich eigentlich gerade schon erzählen.
Auch nicht ganz so schlecht, was er hier hat. Entschuldigung. Hm. 70% der Pässe angekommen, gut 4 Flanken geschlagen, von denen nicht eine angekommen ist, 75% seiner Zweikämpfe gewonnen, 100% der Luftzweikämpfe gewonnen, also es war gar nicht so schlecht.
Nee, und so, ich hab's auch ehrlicherweise so empfunden, also er hat sich da wirklich reingebissen in das Spiel, hat versucht von hinten seine ganze Seite zu beackern und zu bearbeiten, sich sowohl hinten als auch vorne. Und gerade, was du ja am Anfang der Folge schon sagtest, dass Köln natürlich auch Phasen hatte, wo die dann gerade in der zweiten Halbzeit dann natürlich versucht haben, den Ausgleich da zu erzielen. Da hat sich auch Winkler in Schüsse geworfen, ne? Und ist dann trotzdem aber nach allem, was er noch hatte, dann nachdem er gerade wieder aufgestanden war, nach irgendeiner exorbitanten Grätsche, dann trotzdem wieder 50, 60 Meter in die andere Richtung gesprintet. Und das, finde ich, muss man bei allen unglücklichen Situationen, die er vielleicht hatte, muss man das, finde ich, als Kicker-Journalist schon auch mal anerkennen.
Ich gucke gerade, weil ich glaube, bei Deo gucken, ich glaube, Winkler hat sogar die meisten Kilometer aller Spieler.
Na, siehst du?
Nein, stimmt nicht. Cuisance hat mehr.
Ja.
Weil die zweitmeisten.
Ja.
Entschuldigung. Falsch, er hat die drittmeisten, Entschuldigung. Herr okay. Demme hat 12,35 Kilometer.
Ja.
Wow.
Ja.
Das Irre. Erinnert mich irgendwie an sag schnell.
Ja, hier unser Tscheche, ne?
Ja, genau. Also, Mann, nicht Schellbrett.
Schellbrett war ja unser Norweger dahinter, der jahrelang zusammengespielt hat mit sind wir denn für Tana, sag mal?
Legende da. Wie wahr sein.
Wir werden auch gleich ausgewechselt auf die
Ersatzbank
für Podcaster, ne? Hat so lange bei uns gespielt und der Name, es liegt mir auf der Zunge, aber es will nicht raus.
Ja. Also da kriegen wir ja richtig auf den Sack für.
Darida heißt der, Wladimir Darida.
Oh, Darida, Vladi.
Genau.
Ja.
Wladimir Darida, so war das. Meine Güte, sind wir schlecht. Aber das wussten wir ja schon. Versuch mal zu konkretisieren, warum du eingangs sagtest, dass du hinten raus, ich will mal so sagen, Arschwasser hattest, weil du Angst hattest, dass Köln das Ding noch rumreißt.
Oh. Also Köln hatte immer wieder zwischendurch gute, also zumindest gefährliche Situationen.
Ja.
Sind immer, dann war dann irgendwie ein Leistner ein Weg oder ein Tiag Ernst.
Ja.
Aber irgendwann in der zweiten Hälfte, so Mitte der zweiten Hälfte, haben sie angefangen, sich wirklich, also unsere Atana hinten reinzustellen und nur noch zu reagieren.
Ja.
Da war keine Aktion mehr von uns geplant nach vorne, sondern es war immer nur eine Reaktion auf einen Angriff von Köln. Und das hat sich so durchgezogen bis in die, wann hat er abgepfiffen, 94. 95.
Genau.
Da hätten gut und gerne einige reingehen können, weil das war mehrfach sehr, sehr knapp.
Das stimmt. Ich finde, also ich war bei mir faktisch auch so, ne? Ich stand irgendwann auch nur noch und habe zwischen den Fingern durchgeguckt irgendwie, also wie in so einem schlechten Horrorfilm, wo man eigentlich weiß, dass der Zombie gleich um die Ecke kommt und man dann aber trotzdem so zwischen den egal. War bei mir also ähnlich, nur dachte ich mir dann auch, ey, die ganze Defensivstruktur ist viel, viel besser als sonst und eigentlich, dass wir da so pessimistisch denken, kommt ja eigentlich nur daher, dass wir in den letzten, fast Jahren meistens ziemlich kacke hinten drin standen und wir das so erlernt haben. Aber eigentlich ist das Quatsch, weil im Moment stehen wir hinten ziemlich bombig. Eigentlich seit mittlerweile drei, vier Spielen. Und deshalb muss man vielleicht auch gar nicht so eine Angst haben, dass da noch einer reingeht. Weil so richtig hundertprozentige hatten die eigentlich nur eine, die Ernst irgendwie doch da auf der Linie noch von der Linie gekratzt hat.
86. Kein steckt klasse in die Tiefe für Downs, der aus spitzem Winkel abschließt, aber an Ernst scheitert.
Ja, genau.
Ja, aber es sind halt solche Geschichten wie hier die letzte Chance in der 93. Mhm. Keins kommt auf den rechten Flügel an den Ball, legt ihn sich auf links und flankt mit Schnitt zum Tor. Mhm. Am zweiten Pfosten fliegen gleich drei Kölner am Ball vorbei. Ja, das so richtig zwingend war dann nur diese eine, die Ernst gut pariert hat. Aber ich behaupte, bei den anderen Chancen sind sie mehr am eigenen Unvermögen gescheitert als an unseren Verteidigungskünsten. Also die auch nicht schlecht waren, ja. Klar. Aber du hast gesehen, die Kölner haben es einfach nicht hingekriegt.
Ja.
Also eine Erstligamannschaft hätte uns da ein paar Dinge eingeschickt.
Ja, das mag durchaus sein, aber überleg mal, wo wir jetzt gerade herkommen.
Ich muss irgendwas muss ich finden, um zu motzen. Ja, jetzt lass mir doch das.
Ich gebe mir. Ja, ich gebe dir gleich noch eine Steilvorlage, aber das ist in einem anderen Thema. Wir können gleich noch richtig abledern. Nein, also ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch tatsächlich so empfunden.
Nur ein Karnevalsverein.
Karnevalsverein.
Karnevalsverein. Karnevalsverein. Jupp.
Ja, ich glaube, ich will es nochmal zurückkriegen auf diese, auf deine Antwort. Ich glaube, wir können uns da ein bisschen locker machen. Ich glaube, dass wir da einfach nicht sehr viel zugelassen haben, weil wir wirklich sehr kompakt hinten drin standen und auch solche Szenen, wie wenn dann der Ball eben, was du gerade meintest, ne, kann mich da noch dran erinnern, dann da durch Freund und Feind durchsegelt und dann ins Tor ausgeht. Da kann man, wenn man Pessimist ist, sagt man, ja, war knapp, da hätte ein Kölner eine Scheitellänge näher dran und dann Kopfball Tor. Man kann aber auch optimistisch sagen, ey, unsere Jungs haben gesehen, dass da gar keiner rankommt. Und deshalb war die Szene völlig gefahrlos. Also ich glaube, das Selbstverständnis, dass man da viel als Fan dann vielleicht auch wieder aufbauen muss langsam, da müssen wir vielleicht den gleichen Lernerfolg und die gleiche Entwicklung nehmen wie die Spieler auch. Ne? Also wir sitzen da ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in einem Boot mit unseren eigenen Jungs. Wir haben sehr viele Negativerlebnisse gehabt, deshalb wir erwarten quasi schon, dass wir ja hinten raus immer noch mal einen reinkriegen, so wie die Jungs das auch immer erwartet haben. Aber die werden jetzt gerade so stark gemacht, offenbar durch ihre jüngsten Erfolge, die ja durch das Trainertandem initiiert wurden, so dass die jetzt eine Resilienz entwickeln. Und das müssen wir wahrscheinlich als Fans auch wieder machen, weißt du?
Also gegen jeden anderen Verein hätte ich es geht jetzt nicht um den Verein per se, sondern darum, dass das ein ganz klarer Aufstiegskandidat ist, beziehungsweise die aufsteigen werden.
Ja.
So, bei jedem anderen Verein hätte ich mir tatsächlich auch nicht so viele Sorgen gemacht, wenn das jetzt schon Darmstadt gewesen wäre. Hätte ich mir ganz ehrlich auch keine Sorgen gemacht, dass da noch irgendwie einer reinrutscht. Nur, es war der Tabellenführer, beziehungsweise nein, da waren sie nicht mehr Tabellenführer, da hatte der HSV sie ja schon mittags überholt. Also der Tabellenzweite, der ganz klar einen der besten Kader dieser Liga hat, der aufsteigen wird.
Ja.
Und deshalb, deshalb habe ich mir Sorgen gemacht. Gegen eine andere Mannschaft gebe ich dir recht, da hätte ich mir tatsächlich auch nicht so viele, hätte mich das nicht so gegruselt. Das mal so zu sagen.
Ja, sehr schön. Ja. Nee, also ich glaube, dass die auch bei dem, also man merkt auch das Selbstverständnis der Spieler in den Interviews danach und die sie dann gegeben haben, da merkst du schon, dass da langsam die Denkweise so sich in eine andere Weise oder in eine andere Richtung entwickelt und dass es deutlich optimistischer und wieder mehr Brust raus ist, weil zum Beispiel Toni Leistner hat dann irgendwie auch gesagt, so, dass für ihn das Wichtigste für den Erfolg dieses Spiels oder auch der letzten Spiele dann doch eben auch die Defensive ist, weil sich dann einfach jetzt jeder verantwortlich fühlt, auch mitzuarbeiten da hinten. Und das hat eben, sagte er wortwörtlich, der Trainer sehr gut bei uns hinbekommen. Ich glaube, das hörst du dann da öfter jetzt mittlerweile bei den Jungs, ne? Also komm, lass uns mal gleich weitergehen zum Lobamt.
Also ich fand schon sehr auffällig, dass Rehse sich bei Sky ans Mikrofon stellte und sagte, mein Lieblingstrainer.
Ja, genau.
Das sagt schon einiges. Und dafür, dass wir in der Hinrunde noch irgendwelche Dinge gehört haben, von wegen, der bringt mir noch Dinge bei und so ein toller und schieß mich tot.
Ja, und Reza hat auch von der Defensivstruktur gesprochen und dass wir jetzt klare Abläufe haben und dass sie auch in der Offensive dann klare Muster an die Hand bekommen haben. Ne? Also das hört sich natürlich erstmal als Lob an den jetzigen Trainer an oder das Trainer-Tandem, ne? Ich bin ja immer noch der Meinung, dass das eigentlich ein Tandem ist. Ich glaube, dass die intern das gar nicht so wirklich so behandeln, wie das von außen immer so gesehen wird.
Nee, das ist tatsächlich aber auch bei denen bekannt,
ja.
dass Leitl, also dass es wirklich ein Team ist, ja. Und Leitl sich um die Offensive und Mijatovic um die Defensive, also gleichberechtigt
quasi. Ja, genau, aber weil halt eben bei Sky und auch bei auf den PKs bisher, das war jetzt die eine, wo Leitl krank war und die Mijatovic dann gemacht hatte, aber natürlich irgendwie dann immer Leitl derjenige ist, der dann ans Pult vorne muss, ne? Aber ich glaube eben auch, dass die das klar aufteilen da, ne?
Ich glaube, das liegt aber auch an der Persönlichkeit, dass der quasi mehr so der, oder ihm das nichts ausmacht, dieser Frontmann zu sein und Mijatovic dann lieber nach innen arbeitet.
Ja.
Also, die wohnen ja auch jetzt schon wieder zusammen.
Ja, das habe ich auch gelesen, das finde ich lustig, also, dass die dann wirklich eine WG durchziehen, ne?
Ja, das haben sie ja bei den letzten paar Stationen auch schon gemacht. Jetzt sind sie, was sagt er, im Westend? Also ja, nicht weit zum Stadion.
Ja.
Aber ich glaube, das ist wirklich ein Team. Auf Augenhöhe. Ja. Da ist nicht einer Chef und der andere muss da machen, was Chef sagt. Sondern die sind schon gleichberechtigt und ziehen das gemeinschaftlich durch.
Absolut. Es war fast eine nette Szene, ne? Das ist natürlich völlig in der Hektik passiert, aber es war wirklich, wirklich nett mit anzusehen. Als dann irgendwo in der zweiten Halbzeit, als Köln dann eben am Drücker war, ne, und wir dann versucht haben, mit Mann und Maus hinten alles wegzuverteidigen, gab es ja nochmal eine Auswechslung. Und als Buralakis reingekommen ist und dann haben sie ja dann auf der Sechserposition umgestellt. Und dann standen sowohl Leitl als auch Mijatovic dann vorne an der Linie und haben dann per Handzeichen denn versucht so wirklich so mit aufgerissenen Mündern und Augen den eigenen Jungs dann so Zahlen zu zeigen mit den Fingern, wer jetzt bitte wohin geht und so. Und beide waren da völlig engagiert und eben so standen so nebeneinander wie so Zwillingsbrüder, die gleichen Flausen im Kopf haben und aufgeregt sind, weil Opa jetzt vorbeikommt und ihnen gleich was hinter den Löffel haut.
Also das war irgendwie lieblich. Ich bin so zufrieden mit dem Trainer-Duo.
Absolut, ich auch. Das ist toll. Ich hoffe, das bleibt so. Aber was sollte sich da verändern? Also natürlich, ich meine, es ist jetzt ein großer Themensprung, ne? Und müssen wir jetzt auch noch nicht aufmachen. Aber natürlich werden wir möglicherweise Spieler verlieren nächste Saison, die jetzt eben auch für die Offensive sehr, sehr wichtig waren. Aber ich wage die Prognose, dass diese beiden Trainer, die wir jetzt haben, in der Lage sind, auch aus anderen Spielern das Maximum rauszuholen. Ne?
Und deshalb, vor allem auch aus Jugendspielern.
Ja, genau. Und deshalb habe ich da jetzt nicht so wirklich viel Angst davor. Auch wenn es natürlich sich erstmal wirklich schlimm anhört, wenn dann Rehse, wobei man bei dem ja nochmal, also das ist noch nicht in trockenen Tüchern, glaube ich.
Der hat das auch nicht ausgeschlossen. Der sagte, er hat Vertrag bis 28 und mein Lieblingstrainer ist hier.
Ja, genau. Und er fühlt sich pudelwohl, hat er noch gesagt, ne?
Genau.
Ja. Ja, also mal gucken, auch wenn der, aber sollte der doch gehen, sollte Maser gehen und vielleicht auch Cuisance, finde ich immer noch lächerlich zu Basel, aber gut.
Ja, ich auch.
Quatsch. Ja. Also wenn man einmal, glaube ich, im Olympiastadion gespielt hat oder bei einem Spiel gegen Köln oder jetzt auch gegen Schalke und anguckt, wie viele Leute da im Stadion sind, kannst du doch nicht allen Ernstes in die Schweiz gehen. Also no offense an jeden Schweizer, der das jetzt hören sollte, aber das geht nicht, das kann man nicht machen.
Ja, und ganz ehrlich, da verdient es auch nicht mehr als in der zweiten Liga.
Nee, eben. Ja, naja, weniger. Egal. Ich nochmal den Bogen zurück. Ich glaube schon, dass wir da jetzt mit diesem Trainerteam eine Chance haben, auch bei dem Verlust sportlicher Qualität trotzdem die nötigen Ergebnisse hinten rauszuholen und eben ein neues Team aufzubauen und vielleicht die nächsten Talente, Rohdiamanten so zu schleifen, dass das dann eben die nächsten Masers und auch Fabi Rhesus werden. Das
definitiv.
Definitiv zu. Und deshalb macht mir die nächste Saison überhaupt keine Angst. Stand jetzt.
Nee, weil das ist dann nicht ein Experiment mit einem unerfahrenen Trainer, der dann irgendwie erst seine dritte Saison im Profibereich absolvieren darf, sondern du hast den erfahrensten Trainer der zweiten Liga mit einem sehr erfahrenen Assistenten und ja, selbst wenn wir nicht aufsteigen, also ja. Wir laufen dann, glaube ich, keine Gefahr, wieder so abzustürzen. Das war ja wirklich, wenn wir jetzt abgestiegen, dann wäre es ja eigentlich gewesen, ne?
Ja. Ja, lass uns mal dazu kommen, was auf der anderen Seite des Spektrums möglich gewesen wäre. Ja, man kann immer sagen, hätte Arschbulette, aber es ist ja trotzdem ein sehr interessantes Gedankenspiel, ne? Nehmen wir mal an, unsere sportliche Leitung hätte früher sich selbst oder hätte früher in den Spiegel geguckt und sich eingestanden, dass die erste Trainerentscheidung nicht die richtige war. Und Lajdl Mihajlovic wären vielleicht früher gekommen, unabhängig davon, ob das aus vertragsrechtlichen Gründen in Hannover überhaupt funktioniert hätte oder nicht. Ne? Aber nur hypothetisch. Hatte irgendwo einer auf, ich glaube, es war auf X, ist auch egal, auf jeden Fall hatte eine sogenannte Lajdl-Tabelle errechnet. Und nach dieser Tabelle sind wir tatsächlich in der zweiten Liga auf Tabellenplatz 2, direkt hinter dem HSV mit 10 Punkten und noch vor Köln und Karlsruhe und Darmstadt. Es ist, wie gesagt, sehr hypothetisch, aber die Spielweise, die wir jetzt gesehen haben in diesen ganzen 6 Spielen, ne, gut, man kann das eine, was haben wir so groß, war das Elversberg, wo wir so...
Elversberg, ja.
Danke. Aber trotzdem auch vorher das Schalke-Spiel und so weiter... Ich glaube schon, dass man davon ausgehen kann, wäre die Trainerentscheidung damals anders ausgefallen, dann würden wir jetzt um den Aufstieg mitspielen. Ich hänge mich da aus dem Fenster. Ich werde es nicht beweisen können, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es genauso gekommen wäre. Also es ist...
Das ist eine sehr begründete Hypothese.
Und die Frage ist, ob man da, das ist jetzt vielleicht nochmal ein Thema, wo man sich jetzt nochmal aufregen kann oder nicht, aber ob man da jetzt nicht einfach den Mantel des Schweigens über alles, was da in den letzten Wochen, Monaten passiert ist, decken sollte. Nee,
definitiv nicht.
Ob man da jetzt eben zur neuen Saison möglichst natürlich auch intern ohne großes Bohai, aber die richtigen Schlüsse daraus ziehen sollte und vielleicht den einen oder anderen doch nochmal, um den einen oder anderen doch nochmal zu hinterfragen, ob der eigentlich eine gute Performance da abgeliefert hat oder eben nicht. Und dann vielleicht auch nochmal nachzusteuern, oder?
Genau, also die sportliche Leitung, die macht überhaupt keine gute Figur. Geht jetzt nicht darum, ob sie hätten Lajdl holen können oder nicht, sondern das hat ja mit der Entlassung von Fjell nichts zu tun. Die kam einfach viel zu spät. Die Spieler, die sie geholt haben, die meisten von denen sind auch nicht eingeschlagen. Ja, also alles, was wir zu denen gesagt haben, das bleibt bestehen, das hat weiter Bestand.
Ja.
Das war einfach, ist einfach keine gute Arbeit und scheint irgendwie eine Nummer zu groß zu sein.
Ja, bin ich bei dir. Und wenn jetzt hoffentlich die Saison in trockenen Tüchern ist, beziehungsweise der Abstieg jetzt hoffentlich vermieden ist, auch wenn das vielleicht rechnerisch noch nicht ist, aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Wege. Da habe ich gleich noch mal was zu sagen. Aber
8 Punkte Vorsprung, ne?
Genau, werden wir uns das Thema, glaube ich, nochmal auf die Agenda legen, denn für eine spätere Folge, so Richtung Saisonausklang, wo wir da ja nochmal drüber sprechen können, ob uns die Performance so auch im Detail weiterhin besonders gut gefallen hat und was wir da so denken, was man da vielleicht nochmal anders machen müsste. Aber nun gut, das behalten wir uns mal auf der Agenda, würde ich sagen. Wir waren natürlich extrem froh, dass wir jetzt 35 Punkte haben, dass wir eigentlich im Grunde genommen die Kuh fast vom Eis ist. Rechnerisch ist sie es aber eben noch nicht. Jetzt ist es natürlich so, dass die ganze Spielweise nicht darauf hinausläuft, dass wir überhaupt keine Punkte mehr holen werden. Also ich bin mir absolut sicher, dass wir weiterhin Punkte holen werden. Würde aber jetzt irgendwie ein Komet mitten im Olympiastadion einschlagen und Hertha wäre nicht mehr spielberechtigt, weil wir keine Spieler mehr haben, was ich nicht wünsche, aber ist ja im Bereich des Möglichen. So. Oder was weiß ich, Derry Scherhand und Rehse werden von Außerirdischen entführt. So, wir bleiben also bei 35 Punkten stehen. Dann habe ich mal nachgeguckt, dann ist es faktisch nur in einer einzigen Saison so gewesen, dass überhaupt Mannschaften mit 35 bzw. 36 Punkten abgestiegen sind. Und zwar war das die Saison 2014, als es 1860 München und Erzgebirge Aue geschafft haben, die dann tatsächlich mit jeweils 36 Punkten abgestiegen sind. Nur dahinter war wohl noch Aalen, die hatten 31 Punkte. Aber da wurde halt sehr hoch gepunktet. Offenbar war die Saison, ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern, aber war die Saison offensichtlich noch ein bisschen enger und wilder zusammen, so wie diese Saison auch schon beeindruckend war. Aber heißt, rechnerisch ist es noch nicht durch. Das heißt, wir müssen einfach irgendwo noch weiter auf die Tube drücken und noch einen Punkt holen. Zumal wir ja auch noch gegen die direkten Konkurrenten spielen.
Richtig, aber dann, also rein statistisch gesehen, statistisch, genau, würde ja dann ein Sieg noch reichen.
Und den holen wir entweder gegen, wen spielen wir noch? Wir spielen noch gegen Darmstadt, also von den direkten.
Gegen Darmstadt, gegen Ulm oder gegen Münster.
Oder gegen Fürth.
Die haben wir oder auch gegen Fürth, ja.
Ja.
Also,
also einen holen wir noch und dann sind wir absolut safe.
Genau.
Ja.
Und dann kann man gucken, ob man noch irgendwie tatsächlich noch ein paar mehr Punkte holt und vielleicht sogar noch einen einstelligen Tabellenplatz kriegt.
Ja.
Das wäre mir tatsächlich sehr recht.
Ja.
Da könnte man noch irgendwie so sagen, ja, relativ guter Ausgang. Aber ich glaube, alles, wo wir nicht absteigen, ist eigentlich ganz gut.
Ja. So, wir kommen jetzt zum Verschwörungssegment und jetzt kann man sich gleich richtig aufregen, David. Die Verschwörung, die sich mir auf oder die sich in mir aufbaut, ist folgende. Wir haben, ihr da draußen wisst ja, wir sind ja in einem Fanclub organisiert. Nochmal liebe Grüße an den OFC Exil-Hertaner. Liebe Grüße an die Jungs.
Ihr Luschen.
Wir sind bei der großen Verlosung für das Auswärtsspiel in Münster leer ausgegangen. Ich will jetzt hier nicht rumbetteln, dass ihr uns Tickets schenkt. Ich will nur mal eine kurze Geschichte erzählen.
Doch, bitte.
Wer ein Ticket übrig hat, darf uns natürlich gerne welche zukommen lassen. Definitiv. Wir werden da nämlich gerne.
Wir stellen auch eine Spendenbescheinigung raus.
Ja, sehr schön. Nein, was ich extrem fand, war, dass wir uns nun. Wir sind ja nicht wenige in diesem Fanclub und wir haben alle versucht, oder nahezu alle, oder sagen wir zumindest sehr viele haben versucht, über den Mitgliedervorverkauf, den Start letzten Mittwoch um 12 Uhr, zeitig eingeloggt zu sein und da an Tickets zu kommen. Zumindest an 1, 2, 3 Tickets für die ganz Harten unter uns, die da unbedingt gerne hinfahren wollen würden, auch teilweise da vielleicht sogar Familienanschluss haben. Es ist uns wie vielen anderen nicht gelungen. Und die Verschwörungstheorie, die ich da habe, ist, dass überhaupt keine Tickets ernsthaft in diesen Verkauf gegangen sind, weil ich mir das technisch überhaupt nicht vorstellen kann, dass so eine Anzahl von Leuten, die offenbar da drin waren und nichts bekommen haben, ne, von unserem Fanclub, obwohl man innerhalb einer Nanosekunde beim Umschalten, ne, wo dann plötzlich das Spiel zu sehen ist, da draufklickt und sofort die Meldung kommt, ist ausverkauft. Das kann ich mir selbst bei so einem winzigen Fanblock von, weiß ich nicht, wie viele Tickets wären da noch im Verkauf gewesen sein? 700, 800 vielleicht?
Ja gut, du musst hier die Auswärtsdauerkarten abziehen, etc., etc., ja. Die OFCs.
Ja. Ja, es wird auf jeden Fall technisch nicht so sein, dass man nicht zumindest nicht mal mehr dahin kommt, wo man wie sonst die kleinen Pünktchen sieht, um vielleicht mal irgendeinen anzuklicken. Es war einfach wirklich so, dass innerhalb einer Nanosekunde und meine Internetverbindung in der Firma ist wirklich rasant, ja, dass man sofort weitergeleitet wird zu, das Spiel ist ausverkauft, es sind keine Tickets mehr verfügbar. Da fühle ich mich offen gestanden ein bisschen verarscht, härter. Da glaube ich an was anderes, nämlich, dass die Tickets vorher schon an natürlich große Clubs, Fanclubs, Vereinigungen aus dem Bereich der aktiven Fanszene gegangen sind. Ist für mich auch okay, aber dann könnt ihr es vorher auch sagen. Dann müsst ihr nicht da so einen Fake-Verkauf starten, weil das fängt, das nervt mich dann. Bin ich ganz ehrlich. Fand ich nicht fair, finde ich blöd, sowas.
Ja, ich würde mich da grundsätzlich, das war wirklich schon wirklich sehr auffällig, weil normalerweise hast du wenigstens die Anzeige von den Blöcken, wo du dann entweder ein Ticket aus, genau. Okay, nee, es waren glaube ich alles nur Stehplätze, aber dass du wenigstens den Block sehen konntest und dann klingt konnte irgendwie nichts, aber es war ja wirklich direkt die Anzeige,
genau.
Karten sind ausverkauft.
Genau. Und das hatten,
und zwar bei,
ja, allen. Bei allen, und das gab es so noch nie. Das heißt, ich gehe jede Wette ein, dass das nicht mit rechten Dingen ist jetzt vielleicht justiziabel, diese Vermutung. Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber das Bauchgefühl schleicht sich da ein. Es ist faktisch so. Und ich fand's blöd. Mhm. Ich fand's wirklich, ich fand's ätzend. So.
Ja, tatsächlich. Da muss ich dir leider mal zustimmen.
So. Gut, jetzt haben wir auch gemeckert.
Ja.
In der letzten Folge haben wir uns über viele lustige Dinge, wie zum Beispiel die Pyramiden, unterhalten. Und die neu gefundenen Strukturen darunter. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, gab es eine Zivilisation vor dieser, in der wir jetzt heute hier leben? Und dann sprachst du von den großen Alten. Oh Gott. Und jetzt hätte ich das gerne mal die kleine Erklärung, wer sind die großen Alten?
Das hat niemand verstanden, ne?
Das hat niemand verstanden. Selbst ich kenne dich ja. Ich musste es tatsächlich bei ChatGPT eingeben, um eine Klärung zu erhalten. Aber ich würde gerne, dass du es jetzt einmal erzählst.
Das ist also sehr wahrscheinlich nicht die vorhergehende Zivilisation vor den Ägyptern, sondern das ist eine Erfindung eines amerikanischen Schriftstellers namens Howard Phillips Lovecraft. Und da sind die großen Alten, so große, man kann es Götter nennen, aber eher so übermächtige außerirdische Wesen, die die Erde vor uns beherrscht haben. Und nachdem wir ausgestorben sind, werden sie wieder beherrschen, etc. etc. Das Ganze nennt sich Cosmic Horror. Muss man mögen, ich mag es sehr. Und das ist, ja, es ist ein bisschen verworren, weil er hat da so einen Kosmos erschaffen und er hat dann tatsächlich andere Schriftsteller dazu ermutigt, ihre eigenen Geschichten in diesem Kosmos zu schreiben. Und die großen Alten sind halt ein Teil davon. Es gibt noch die, also es gibt die großen Alten und es gibt die, irgendeine Art an, ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißen, quasi noch mal eine andere Art von Göttern. Also es ist alles nicht so festgelegt. Und mir ist das eingefallen, weil Lovecraft hat diese Geschichten in den 20ern geschrieben, zu der Zeit, als in Ägypten große Entdeckungen gemacht wurden, unter anderem das Grab von Tutanchamun. Und der hat sich davon auch ziemlich inspirieren lassen und deshalb bin ich da drauf gekommen. Da unten werden die großen Alten verehrt oder wurden verehrt und oder schlafen da sogar.
Und da soll hier noch mal einer sagen, dass ich der Irre von uns beiden bin.
Was denn? Also, ich weiß gar nicht, was du
hast. Aber der Lovecraft, der muss ja mit dem anderen durchgeknallten irgendwie liiert gewesen sein auf irgendeine Art. Sagt dir Zachariah Sitchin was?
Nein.
Das ist nämlich auch.
Doch, warte, den habe ich schon mal gehört, glaube ich.
Ja, der hat nämlich so eine ähnliche Theorie entwickelt. Und zwar, der hat diese Anunnaki erfunden.
Ach, der Heini, ja.
Und das ist im Grunde genommen die gleiche Geschichte, ne? Die irgendwie dann auch aus dem Rande des Sonnensystems irgendwie gekommen sind, auch großgewachsene Götter. Das sind quasi die Riesen, die es im Alten Testament ja gibt oder zumindest da gegeben haben soll. Das sind dann möglicherweise diese Anunnaki-Könige und quasi die Gottheiten, weil das so dann eben 12 gewesen sein sollen. Das sind dann auch die 12 Götter der Ägypter. So, also ungefähr so ist die Theorie.
Ja, der Lovecraft hat sich seinen Lebensunterhalt teilweise auch als Ghostwriter verdient. Mhm. Und er hat eine sehr schöne Geschichte geschrieben, Gefangen bei den Pharaonen. Mhm. Und weißt du, wer als Hauptautor angegeben wurde?
Sag mal.
Harry Houdini.
Der Entfesselungskünstler.
Der Entfesselungskünstler. Ist kein Scherz, ist wirklich so.
Das ist stark.
Und eigentlich wollten die, die haben sich so gut verstanden, dass sie, also es ist nur eine Kurzgeschichte, dass sie, ich glaube, sogar einen Roman nachschieben wollten. Und dann ist aber leider Houdini gestorben.
Ja.
Also, das will schon was heißen, weil Lovecraft war kein einfacher Mensch. Also überhaupt nicht. Und das, so seine außerirdischen Wesen stehen ganz oft auch für, wie soll ich sagen, nicht weiße Menschen. Also das ist schon ja,
harter Shit.
Aber es ist harter Shit, aber es ist, ich mag es, ist wirklich einfach so geil, weil Cosmic Horror ist so, du hast eine ganz normale Welt und auf einmal kriecht da quasi so uraltes Böses, was nicht von dieser Welt ist, da rein und treibt dich in den Wahnsinn. Das ist irgendwie meins.
Ja, es hat doch absolut seine Berechtigung. Ich finde das toll, dass du dich für solche Sachen interessierst. Wie gesagt, es stellt mich dann so ein bisschen in den Schatten. Dann muss ich mich nicht mehr so in der Öffentlichkeit immer so deplatziert fühlen.
Meins ist aber nur Fiktion. Das weiß da, ich.
David, wir beide gehen jetzt zum Eisenbieger. Ich hab hier im Käseblatt gelesen, dass hier ein Eisenbieger auftritt. Das ist irgendwie so ein Russe, der vermutlich, ansonsten ist der eigentlich irgendwie Bärendompteur, aber Bärendomtieren ist in Mitteleuropa ja nicht mehr so zeitgemäß. Und deshalb tritt er hier mit Eisenbiegerei auf. Und da gehen wir beide jetzt hin, würde ich vorschlagen. Da passen wir hin.
Oh Gott.
So, und ansonsten sehen wir uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder nach dem Spiel gegen
Darmstadt.
Nach dem Spiel gegen Darmstadt. Kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf. Grüßt mir die Außerirdischen und geht zum Eisenbieger. Haui.
Genau, und lasst euch nicht wegfangen von den großen Alten, den, ich weiß gar nicht, wie heißen die anderen? Ich weiß es nicht mehr. Ich guck's nach. Vielleicht weiß es ja auch einer. Schreibt mir bestimmt einer. Irgendeiner schreibt es in die Kommentare. Haui.